Bei Playsuit, Kaftan, Barett und Babydoll wisst ihr sofort, worum es geht. Und am Wochenende findet man euch im fancy Vintage-Shops oder coolen Pop-Up-Fashion-Stores. Dann gehört ihr vermutlich zu den modeinteressierten Menschen eurer Stadt. In Berlin gibt es davon einige. Worin sich unsere Hauptstadt modisch unterscheidet, welche Entwicklungen und Trends uns in den kommenden Jahren erwarten und wie wir Mode nachhaltiger gestalten können, das hört ihr in der heutigen Folge.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Atemberaubende Laufstegshows, bunte Couture, immer neue Pop-Up-Stores und modebegeisterte Menschen, soweit das Auge reicht. Was sich im ersten Moment so ein bisschen nach New York oder Paris anhört, findet man aber auch hier in Berlin. Unsere Hauptstadt mag vielleicht nicht die gleiche Prominenz wie die großen Fashion-Metropolen dieser Welt haben, aber mithalten kann sie schon lange. Ich bin Jana Heine, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und mich interessiert vor allem, was Berlin modisch so besonders macht und wie dieses Thema zu Zeiten der Fast-Fashion-Giganten weiterhin attraktiv, aber auch nachhaltig gestaltet werden kann. Und dazu habe ich mir heute eine Expertin eingeladen. Herzlich willkommen, Sivil Ugus.
Hi, willkommen.
Du bist Mitbegründerin von Platte Berlin. Das ist eine Förderinitiative, die sich nachhaltiger Entwicklung der Modebranche so ein bisschen verschrieben hat. Und euer Ziel ist es, Berlin auch als Modestadt voranzubringen. Wie kam es dazu? Wie ist das entstanden?
Ja. Da muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind gegründet quasi vor 3 Jahren und das war, wie du schon festgestellt hast, auf Initiative der Bezirksämter Mitte und Pankow. Mhm. Und die Platte sitzt tatsächlich in einem Plattenbau, ne, deswegen auch der Name, gleich zwischen Hacksche Markt und Alexanderplatz. Und es gab seit 2019 hier in Berlin immer schon das Bedürfnis, einen Ort tatsächlich auch für Mode und für Kreativwirtschaftende eben zu schaffen, der aber auch zentraler ist, der touristischer ist, der auch Bedeutung hat, um einfach die Relevanz von Mode und Kreativwirtschaft in der Stadt so ein bisschen auch zu repräsentieren. Und damals vor 3 Jahren wurden ganz viele Menschen hier in Berlin initiativ angefragt von den Bezirksämtern mit der Idee eben, dass es jetzt einen Ort gibt, den man dafür nutzen könnte. Mhm. So. Und damals haben sich ganz tolle Menschen zusammengefunden und aus diesen ganz tollen Menschen sind dann 4 zusammengekommen. Das ist einmal der Arne Eberle, die Katharina de Sequeira und die Gael Martin und meine Wenigkeit. Und wir haben damals initiativ mit den Ämtern Mitte und Pankow eben angefangen, die Platte zu beleben. Mhm. So. Und das ging sehr, sehr kleinteilig los. Erstmal mit, okay, was ist das Gebäude? Was gibt das Gebäude her? Wo wollen wir hin? Wie geht's der Modelandschaft im Allgemeinen? Mhm. So. Und man muss dazu sagen, die Platte ist die neueste Initiative, aber bestimmt nicht die einzige. Also es gibt in Berlin das Modewirtschaftliche allgemein einsortieren zu können. Es gibt 3 Vereine. Mhm. So. Einmal den Fashion Council Germany, die sind so ein bisschen wie eine Dachorganisation. Ne? Das sagt schon der Name, die kümmern sich um Deutschland so und sind vor allem aber auch mit Lobbyarbeit, mit politischer Wertschätzung, also so ein bisschen, also das ist sowas wie unsere große Schwester, würde ich jetzt mal sagen. So. Und dann gibt es Vorn und uns. Und Vorn wiederum wurden ein wenig nach uns gegründet mit dem Ziel, um eben nachhaltige Produktion und Forschung weiter voranzutreiben, weil Berlin eben auch als USP, auch in Mode, sehr, sehr nachhaltig ist. Ja. So. Und unser Kernzielpunkt, ne, um mal auf die Platte wieder zurückzukommen, ist tatsächlich, dass wir den Gap zwischen den Menschen und der Mode schließen wollen. Ne? Mhm. Weil Mode, wenn man hier Paris, New York, London, auch Berlin hört, war Mode sehr, sehr lange immer sehr exklusiv. Mhm. Ne? Also nicht nur du bist nicht auf der Gästeliste, sondern du kommst nicht auf die Gästeliste, mhm. ne? Weil es immer so ein sehr, sehr kleiner, auserlesener Kreis war. Und so blieben die Experten immer unter sich. Ja. Ne? Und die modeinteressierten Menschen in dieser Stadt, von denen es ja sehr viele gibt, die haben dann, wenn überhaupt, über die Presse oder haben so ein bisschen in den Clubs ausgelebt oder in den Vintage-Stores. Aber so richtig involviert wurden sie nicht. So. Und deswegen gibt es jetzt die Platte, weil wir tatsächlich, die Idee ist, dass die Platte das Bindeglied zwischen Mode, den Berlinern und den Touristen ist. Das heißt, wir sind natürlich auch für die Experten da, ne, und arbeiten sehr, sehr eng mit dem Fashion Council Germany und Forn zusammen. Aber wir sind vor allem auch an den Berlinern und den Communities interessiert. Mhm. Das heißt, den Menschen, die wahrscheinlich gerade hier zuhören, mhm, ne, die Lust auf Mode haben, die Mode jeden Tag leben und das auch so ein wenig auch mit uns zelebrieren wollen, statt immer nur aus der Ferne irgendwie über Instagram zuzuschauen.
Ja, total. So. Berlin hat ja auch einfach da super viel Kapazitäten. Also in Berlin haben wir über 70 verschiedene Shoppingcenter. Es gibt hier 4.800 Unternehmen, die was mit Mode zu tun haben, Modewirtschaft. Und Berlin hat 2021, das habe ich mal nachgelesen, 5 Milliarden Umsatz gemacht. Mhm. Nur Berlin, wenn es um das Thema Mode geht. Und es ist ja auch geschichtlich super viel passiert. Also Berlin ist ja auch heute da, wo es steht, modisch gesehen, weil wir ganz viel Historie hier haben. Das erste Kaufhaus, was erfunden wurde, das dann irgendwie Konfektionsbekleidung hatte. Also was du auch gerade schon sagst, dass früher eben normale Sachen einfach angefertigt wurden im Laden. Man hat es anprobiert und es wurde auf einen zugeschneidert. Und es war dann einfach so eine krasse Entwicklung zu sagen, wow, du kannst jetzt in den Laden gehen und da gibt es schon 8 verschiedene Größen und davon kannst du dir was anziehen. Also wie auch so die Mode sich generell entwickelt hat, merkst du, dass wir da immer noch weitergehen, dass es immer noch im Umbruch ist, dass immer noch Neues passiert, oder hast du auch das Gefühl, dass Mode manchmal irgendwie stehen bleibt?
Nee, also ich glaube, Berlin steht vor allem für Neuentwicklung, mhm, und für, das ist im Generellen, also wenn man das so in Vergleich mit New York, Paris, vielleicht auch Kopenhagen, die übrigens einen sehr, sehr guten Job machen, mhm, dann ist Berlin schon immer die Stadt gewesen, die Trends setzt, die Ideen tatsächlich verwirklicht, die noch ein bisschen mutiger sind. Mhm. Ne? Und es dauert dann halt 5 Jahre, bis es dann auf einem Runway in Paris tatsächlich dann auch so weit ist. Mhm. So, weil Berlin tatsächlich eben auch so ein Melting Pot ist. Ne? Also wir haben Kunst hier wahnsinnig stark verbunden mit Mode. Wir haben Musik sehr stark verbunden mit Mode. Das ist in den anderen Großstädten tatsächlich vielleicht auch nah dran. Aber dadurch, dass in Berlin auch so wahnsinnig, also es ist noch erschwinglich, mhm, ja, im Vergleich zu den anderen Metropolen. Das bedeutet, wir haben unverhältnismäßig viele Kreative hier und natürlich auch bessere Möglichkeiten, um Sachen auch einfach mal auszuprobieren.
Ne? Glaubst du so ein bisschen, dass die großen Metropolen sich das bei Berlin so ein bisschen abgucken, wenn du sagst, so 5 Jahre später ist es erst in Paris, so?
Das sehe ich so, unbedingt. Ja. Also man sagt ja auch für die Mode im Generellen, der Street-Style-Look, ne? Das ist quasi die Bibel von morgen, mhm, so für die Menschen, die dann irgendwie sagen, jetzt ist lila in oder so, und die Beraten schlagen dann ja darüber, dass es jetzt lila ist. Dabei sieht man das irgendwie 1,5 Jahre vorher schon auf der Straße. Ja. So. Und genau so ist es eben auch mit Berlin. Also dass Louis Vuitton jetzt in dieser Stadt gezeigt hat, so, das liegt nicht nur daran, dass die neue Nationalgalerie ein schöner Ort ist, sondern weil sich andere Metropolen nach dem sehen, was wir eigentlich schon immer da haben, mhm, ne? Dieses Zügellose, dieses Wilde, wir dürfen einfach machen, was wir wollen, und das ist halt anderswo anders.
Das ist auch was Cooles, also total. Wenn man sich auch teilweise anguckt, ich meine, die Fashion Week in Berlin, auch in anderen vielen Städten, die wird ja dann teilweise hier in Berlin auch richtig cool und neu umgesetzt. Also ich erinnere mich, letzte Saison wurde zum Beispiel was hier im Wellenwerk gezeigt. Das ist normalerweise ja diese Welle, wo Surfer surfen üben können, wenn sie gerade irgendwie kein Wasser haben, und da drumherum eine Fashion-Show zu kreieren. Oder beispielsweise auch im Roten Rathaus, im Archiv in Marzahn wurde was gezeigt. Ich selber bin auch schon mal in der Bahnstation gelaufen. Also ganz viel Neues. Und das ist ja dann schon was, kann ich mir schon vorstellen, wo andere sich auch so ein bisschen dran orientieren und wo man sich einfach ja selber auch ausleben kann, mhm, auch als Designer. Das stelle ich mir. Ihr seid ja auch bei der Fashion Week wieder dabei. Wie ist das für euch? Also ist es eine Herausforderung, jedes Mal was Neues zu zeigen, oder freut man sich drauf, weil man so viele kreative Ideen hat? Wie geht euch das?
Ja, also im Generellen muss man sagen, also uns macht die Fashion Week immer sehr, sehr viel Spaß, mhm, ne? Weil wir aber auch, tja, also die Platte ist immer sehr sichtbar und sehr laut. Also wir haben auch immer sehr viel Freude daran, ganz viele Menschen vor Ort zu haben oder anderswo zu sein, um einfach wieder diesen Austausch anzuregen und Mode auch zu feiern. Weil ich glaube, Mode Und die Modewoche hier sollte auch so ein bisschen wie ein Festival tatsächlich auch gelebt werden. Und so leben wir das auch. Das bedeutet für die Platte zum Beispiel in der Entwicklung jetzt, also wir haben vorher immer sehr, sehr viel im Namen der Platte gemacht, um einfach diesen Ort auch so ein wenig zu etablieren und auch zu sagen, okay, hier ist jetzt jemand, der dann auch für euch da ist. Also, und erstmalig dieses Jahr, da sind wir auch sehr stolz drauf, werden wir tatsächlich den Platte Award vergeben. Und da geht es ja, da geht es darum, dass wir tatsächlich aus unserem Kosmos eine aufstrebende Designerin dann unterstützen wollen, die bisher an dem Modezirkus noch nicht wahrnehmen, also ne, stattfinden konnte. Und was wir da eben anbieten, ist nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern eben auch die Professionalität damit reinzubringen und zu sagen, okay, du hast das Talent, du hast die Vision, aber vielleicht noch nicht die Erfahrung, um das irgendwo hinzubringen. Und das ist für uns tatsächlich auch eine wunderschöne Weiterentwicklung, weil wir so eben sehr fokussiert auch jemandem weiterhelfen können, die Türen auch aufmachen können, weil das tatsächlich im Hinterhof der Platte stattfinden wird. Also unser Platte Award, der geht dieses Jahr dann tatsächlich an eine großartige Designerin, das kann ich hier dann ja schon mal verraten. Und der wurde jetzt am Montag an Melissa Minzer vergeben. Und das ist eine sehr, sehr spannende Upcycling-Designerin, in der wir tatsächlich sowas wie die junge Vivienne Westwood sehen.
Wow. So. Also das ist ja auch schon mal was, so genannt zu werden in einem Satz. Ich finde es auch mega spannend, weil wenn ich mir überlege, ich meine die Fashion Week hier in Berlin, die Modewoche, die gibt es ja jetzt auch schon seit einigen Jahren und man erlebt es immer wieder, auch ich, die auch so ein bisschen aus der Mode kommt, man hat die ganz alteingesessenen, die bekannten Designer, die natürlich auch immer wieder vor der Herausforderung stehen, was mache ich? Aber es ist auch super spannend, neue Künstlerinnen und Künstler zu sehen und ich stelle es mir auch echt schwierig vor, da diesen Step hinzubekommen, also hin zur Sichtbarkeit. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr dann da auch so ein bisschen unter die Arme greift und supportet. Marcel Ustertag beispielsweise hat in der ganzen Zeit keine einzige Fashion-Show ausgelassen. Ich glaube, nur einmal während Corona. Das heißt, der ist von Anfang an dabei. Und ich stelle mir das auch, stressig vor manchmal. Und ich habe ihn dazu auch mal gefragt, vor welchen Herausforderungen er so steht, als jemand, der das schon super lange macht.
Also ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich keine Designblockaden habe. Also daran hapert es bei mir nicht. Ne? Ich bin immer kreativ und ich liebe es, neue Themen, neue Kollektionen umzusetzen. Was aber bei der Fashion Week immer wieder eine Herausforderung ist, ist natürlich die Umsetzung der Show. Wir brauchen wahnsinnig viel Budget dafür, müssen immer neue Sponsoren natürlich und Kooperationspartner auch finden. Und das ist jede Saison wieder ein neuer Hustle. Was bei mir aber sehr spannend ist, ist, dass sich meine Kooperation Gott sei Dank aufbauen und auch mit längeren Verträgen arbeiten. Dementsprechend kann ich ganz gut planen, was kommt. Und ich finde auf alle Fälle, dass mein Label und mein Team der Berlin Fashion Week seit 17 Jahren auf alle Fälle auch ein Gesicht geben. Wir haben nämlich noch keine Show ausfallen lassen, bis auf die eine, wo der Lockdown war. Und sonst waren wir wirklich stetig immer auf der Berlin Fashion Week.
Das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast. Die Herausforderung ist teilweise wirklich auch die Unterstützung erstmal zu finden und jemanden da so an seiner Seite zu haben. Hast du jemanden, der dich so in deinem Lebensweg da in der Mode unterstützt hat? Weil ursprünglich kommst du ja auch nicht aus dem Bereich Mode.
ja, tatsächlich, um Gottes Willen. Also ich bin ja auch in der Platte vor allem nicht alleine. Ne? Wir sind mittlerweile ein 8-köpfiges Team, so was so die Projekte bearbeitet und dann gibt es noch ein Retail-Team und noch ein Studio-Team und on top muss man auch einfach sagen, also wir kriegen auch viel Schützenhilfe von Scott Lipinski, das ist der Geschäftsführer vom Fashion Council und es ist eine Mischung aus, also neben dem, dass er in unserem Präsidium sitzt, aber es ist eine Mischung aus Mentoring und Freundschaft. Ne? Das heißt, jeder von uns in der Mode hat ja Visionen. Also, aber die muss man auch mal besprechen und vielleicht sogar mal aussprechen dürfen, um zu sehen, okay, wie ist die Resonanz da drauf? Also ist die Idee wirklich so gut oder ist sie vielleicht nur gut in meinem Kopf? und da kriegen wir viel, also da kriege ich vor allem sehr, sehr viel Schützenhilfe, wenn wir dann irgendwie ein neues Projekt entwickeln. Da fragen wir auch unsere Partner und Freunde tatsächlich auch. Und um ehrlich zu sein, wir fragen auch viel unsere Designer. Das heißt also, Marcel und meine Wenigkeit, wir kennen uns auch schon ewig. Und ich habe tatsächlich auch nicht eine Show von ihm bisher, Papa.
Schön.
das ist so ein Geben und Nehmen.
Ne? Total, ja. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man manchmal so Mentoren auch hat um einen rum. Und Mode ist immer so ein großer Teil von auch Entwicklung, auch von persönlicher Entwicklung. Man gibt ja auch ganz viel von sich selber da auf eine Art und Weise preis. Und man möchte natürlich am Ende, dass das auch irgendwie gesehen wird. So gerade jetzt irgendwie auf der Fashion Week. Die findet zweimal im Jahr statt. Gut, während Corona war es dann nicht der Fall. Aber ich glaube, da freuen sich auch super viele Menschen drüber. Und gerade Berlin, Berlin ist ja, hat so einen ganz besonderen Look auf eine Art und Weise. Und man sagt manchmal zu Berlin, ah ja, man erkennt, du bist Berlin oder du siehst aus wie aus Berlin oder der Look ist Berlin. Und wir haben mal ein paar Leute auf der Straße interviewt und so gefragt, ob sie den Look von Berlin einschätzen können, wie sie sagen würden, dass Berliner aussehen.
Finde ich hier super besonders, dass alle einfach tragen, was sie wollen, egal ob es jetzt gerade Trend ist oder nicht. Du kannst irgendwie aussehen, als wärst du gerade aus dem Bett gefallen, in Jogginghose und so, was ich auch gern mag. Oder du bist halt super aufgestylt in den neuesten Designer-Sachen oder mit irgendwelchen Local Brands. Die meisten tragen halt dunkle Sachen, aber ich super bunt, ja.
Ja, dunkle Sachen oder super bunt. Was ist dein Favorit?
Ich muss sagen, also ich habe mal tatsächlich 7 Jahre am Stück schwarz getragen, weil ich aber auch sehr, sehr eng damals vor allem auch mit Issa Perban zusammengearbeitet habe. Da trägt man einfach auch schwarz. Schwarz bleibt der Klassiker, aber heute habe ich zum Beispiel ein weißes Hemd an. Ja. Also es variiert jetzt mittlerweile. Die Farbe Pink wird man aber nach wie vor vergeblich an mir suchen.
Das würde mir ganz genauso gehen. Und es ist ja auch manchmal, ist es auch schwierig, einfach nur schwarz zu kombinieren und es trotzdem cool aussehen zu lassen. Würdest du aber sagen, es gibt trotzdem diesen einen Berliner Look? Also wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist modisch gesehen typisch Berlin?
Ja, ich denke, es gibt schon diesen einen Look, nämlich den, der mir persönlich vielleicht am meisten auch gefällt. Ich sehe den sehr oft auf der Straße. Also das ist, wenn sich die Jungen vor allem ganz besonders anstrengen. Ne? Das heißt, da wird ein bisschen was abgeschnitten, da wird ein bisschen was dran gemacht. Also hier wird sehr, sehr viel individualisiert. Man kauft nicht einfach nur und trägt es dann, sondern man macht mehr daraus. Und das macht mir am meisten Freude, weil ich echt, also ich kann ein ganz tolles Beispiel geben. Wir haben eine junge Dame im PR-Team, die Paulina, liebe Grüße hier, die trug gestern ein Shirt einfach falsch herum.
Okay.
So den Kopf quasi nach unten und dann so um die Arme gewickelt und da meinte ich, wow, auch noch nicht gesehen. Und das sind die Sachen, die mir tatsächlich auch sehr viel Freude bereiten. Also diese Experimentierfreude, dieses Neue, dieses etwas andere, dieser Spaß an Mode tatsächlich auch. Statt, klar kann man sich auch, weiß ich nicht, die neuesten Acne-Boots kaufen oder so. Aber ich finde diese Art der Mode noch deutlich spannender, weil man einfach sieht, dass Menschen mit Mode leben, statt sie einfach nur als Alltagsgegenstand wahrzunehmen.
Gerade Mode für sich selber, sich selbst zu machen, einzunehmen und dadurch auch so eine Varianz zu schaffen, finde ich, ist auch ein Nachhaltigkeitsding irgendwie, weil du hast dann 5 verschiedene Arten, wie du dein T-Shirt trägst oder du machst dann vielleicht aus der Secondhand-Hose, keine Ahnung, nähst du zu einem Oberteil um oder so. Findest du, dass Berlin, was das angeht, dieses Nachhaltigkeitsthema und sich das zu eigen machen, deutlich mehr vorangeht als viele andere Städte?
Ja, also ich glaube, in Sachen Nachhaltigkeit hat Berlin auf jeden Fall ganz weit vorne die Nase, ne? Und das betrifft aber auch den gesamten Lifestyle. Ne? Das bedeutet, wer sich für nachhaltige Mode interessiert, versucht aber auch eher mit den Öffentlichen zu fahren oder eher mit dem Fahrrad durch die Stadt zu kommen. Genauso wie er versucht vielleicht weniger oder gar kein Fleisch zu konsumieren. Das ist eher wirklich eine Lebensart hier und ich finde, in der Mode merkt man es auch sehr stark. Also man kauft bewusster, man guckt entweder nach Qualität und oder ist eben jung und experimentierfreudig und investiert noch mal ein bisschen Zeit für, weil man sich vielleicht das ganz Hochwertige noch nicht leisten kann oder es sich halt auch gar nicht so oft leisten möchte. Das heißt, weiß ich nicht, man ist auf den Flohmärkten, schaut, was es da Schönes gibt und arbeitet damit. Ja, ich kann nur sagen, Berlin ist da ja, die beste Stadt in Europa, um nachhaltig Mode zu leben.
Eine Berlinerin, die wir dazu interviewt haben, hat das mal ganz schön zusammengefasst.
Also man muss schon sagen, dass viele sich auch relativ normal kleiden, aber dann fällt es umso mehr auf, wenn dann jemand Modebewusstsein hat und sich sehr dafür interessiert. es kommt drauf an, wie man selber dazu steht, glaube ich. Also ich denke nicht, dass jeder nachhaltig einkauft, aber in Berlin gibt es auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten als in irgendwo anders in Deutschland.
Das heißt also so ein bisschen, nicht jeder ist jetzt vielleicht der Typ, der sagt, hey, ich ziehe jetzt mein T-Shirt falsch rum an oder ich nähe nochmal alles um und habe da Bock drauf. Aber die Möglichkeiten, die eben hier geschaffen werden, die sind so. Und was glaubst du, woran das liegt, dass es gerade Berlin ist, dass Berlin sagt, wir wollen es nachhaltiger gestalten, wir haben super viele coole Flohmärkte und Vintage-Shops. Ich selber zum Beispiel bin auch echt richtig gerne auf Flohmärkten unterwegs und das findest du so auf die Art und Weise nirgendwo. Warum ist es gerade hier so?
Ich glaube, das ist tatsächlich eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Also es ist zum einen wirklich die Menge an Kreativen, die ihr lebt, ne, das hatte ich eben schon mal. Dann ist es tatsächlich aber auch die Weiterentwicklung von Mode hier. Mode wird demokratischer. So. Und das ist sie einfach nicht in Paris, New York oder in Mailand. Da muss sie auch irgendwie aufgrund der alten Schulen vielleicht ein wenig exklusiv sein. Ne? Und dieses Demokratische, das sorgt eben auch für mehr für Nachhaltigkeit, weil so können mehr Menschen an Mode teilnehmen, ne? Und so kommen aber auch andere Lebenseinflüsse mit hinein. So, es bleibt nicht in diesem Schickimicki-Champagner-Kreis, sage ich jetzt mal, ja? Sondern es erweitert sich um verschiedene Perspektiven und da dürfen dann auch Menschen teilhaben, die nicht jeden Tag einkaufen wollen. So, und das ist auch gut so, weil Mode bedeutet nicht, dass man jeden Tag konsumieren muss, sondern Mode bedeutet, dass man sich wirklich wertschätzend für Design, Handarbeit, für Talente einsetzt. Das ist Mode.
Das war ein ganz, ganz toller Satz, den du gerade gesagt hast. Das stimmt. Berlin hat ja dahingehend auch einfach eine super dynamische Entwicklung. Also wenn man mal so ein bisschen auf die Zahlen guckt, war ja Berlin in den 50ern der wichtigste Produktionsstandort für Mode und hat sich da wirklich so ein bisschen hochgespielt. Also von der Erfindung der Nähmaschine über ganz viele andere Dinge, die da passiert sind. Und dann gab es, und die gibt es auch immer noch, die Modemesse, die Berliner Durchreise. Das ist ein großer Treffpunkt eigentlich ja gewesen für Händler und Modejournalisten und Journalistinnen aus der ganzen Welt. Und sowas finde ich dann immer doch sehr beeindruckend, weil in den 70ern zum Beispiel kam dann Mode wieder völlig zum Erliegen. So, wir hatten dann später die Mauer. Also in dieser Stadt ist schon immer ganz viel im Umbruch gewesen und ganz viel passiert. Und ich glaube, dass das ja auch so ein bisschen dann den Reiz ausmacht. Und gerade heutzutage, wir haben das Jahr 2023, Diversität ist in aller Munde. Man erlebt das kaum an Orten wie in Berlin. Und natürlich hat auch die Fashion Week sich diverser gestaltet. Und dazu habe ich auch nochmal Marcel Ostertag befragt.
Also für mich ist ganz besonders wichtig, die Kollektion einfach aufzusperren für alle und eben nicht nur in so einer Nische zu arbeiten. Und dementsprechend habe ich bei mir auf dem Laufsteg von jung bis reifer, von schlanker bis curvy, Männer, Frauen, ja, und auch eben Wesen, die sich nicht wirklich definieren auf dem Laufsteg. Und das Spannende ist, dass man dadurch natürlich eine Nahbarkeit kreiert, weil das Publikum sich auch selbst in der Mode sehen kann. Und ich finde auch, bei mir geht die Nachhaltigkeit bei der Mode los, weil wir sehr zeitlos arbeiten und die Kollektion aufeinander aufbauen. Und die Stücke werden meistens Lieblingsstücke, werden also oft getragen. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, der sehr wichtig ist für mich, Tragbarkeit. Weil es gibt natürlich tolle Haute-Couture-Kollektionen, die wir für Fotoshootings und für, keine Ahnung, den Red Carpet gebrauchen können. Aber ich mache lieber Mode, die wirklich auch auf die Straße kommt und die meine Musen und Kundinnen und Kunden dann wirklich auch in den Alltag integrieren können. Und das macht besonders viel Spaß, weil ich so natürlich auch eine sehr enge Beziehung zu meinen Musen habe.
Also Tragbarkeit und vor allen Dingen auch genderneutrale Kleidung, das ist ja wirklich auch gerade so ein bisschen das Thema. Es wird darüber gesprochen, sollen wir in Zukunft nicht mehr eine Männer- und eine Frauenabteilung haben, sondern irgendwie sowas dazwischen. Was ist da so deine Meinung zu?
Ja, also ich habe da tatsächlich eine... Ja, sehr extra. Ja, wir sind sehr in dem Thema, die Platte. Und widmen uns dem Thema Diversität als Ort, als Verein auch sehr, sehr stark, weil wir tatsächlich generisch festgestellt haben, dass wir mit diesen ganzen Communities sowieso verbunden sind. Ne? Unsere erste Fashion-Show vor 3 Jahren, das war eben eine Ballroom-Show. Das heißt, wir haben vor 3 Jahren schon mit binären, non-binären Menschen zusammengearbeitet, als das Thema noch nicht so wahnsinnig auf der Agenda war und haben schnell festgestellt, auch aus nachhaltigen Gründen übrigens, dass die Unterteilung von Mode in Binarität, das heißt männlich-weiblich, einfach auch sehr umweltschädlich ist, ne? Und es geht nicht nur um Genderfluid, sondern auch um Body Positivity. Ne? Also groß, klein, dick, dünn. Da ist Mode nach wie vor sehr, sehr zaghaft tatsächlich auch in in Inklusion. So, deswegen sind wir tatsächlich der Meinung, und das machen wir aber auch schon seit 3 Jahren, ähnlich wie Marcel Ostertag, wir haben jung, alt, binär, non-binär bei uns mit eingebunden und versuchen das tatsächlich auch im Platte Concept Store auch so umzusetzen. Das bedeutet, wir haben keine Herren- und Damenabteilung oder so. Und wenn da jemand ein transparentes T-Shirt, was vielleicht eher für Females vorgesehen ist, dann als non-binäre Person tragen möchte, dann sind wir nicht erstaunt, sondern holen da noch 2 Farben dazu oder ähnliches. So. Ich glaube, das ist tatsächlich die Zukunft von Mode, weil Mode ist letztendlich eigentlich ja nur dafür da, damit wir uns gut fühlen. Und wer schreibt vor, worin wir uns gut fühlen? Also wieso darf der Mann nicht im Sommer auch einen luftigen Rock anhaben? Das ist doch auch ganz nett für die Beinfreiheit.
Total. Ich kann das von mir sagen, weil ich meine meisten Jacken und Oberteile häufig in der Herrenabteilung kaufe, weil ich das gerne luftig locker mag und auch eher so längere Ärmel. Jetzt sagen natürlich viele Kritiker vielleicht und Kritikerinnen von diesem Modell, na ja, aber Frauen und Männer, also biologische, haben nun mal andere Körperformen. Wie setzt sich das dann um einfach? Also wie habt ihr das beispielsweise bei euch im Store?
Ja, man muss natürlich sagen, das ist auch nicht falsch. Ne? Da geht es eher um Bekleidungstechnik. Ne? Da muss man eben gucken, wie ist etwas graduiert, sind Abnäher an der Brust notwendig oder nicht. Aber da kommt es auch auf das Kleidungsstück an. Und die Lösung, ehrlicherweise, ist jetzt tatsächlich nicht zu sagen, ein Zelt ist genderfluid. Ja, klar, es ist. Da passen auch 5 Leute drunter. Ne? Es geht, glaube ich, eher darum zu gucken, wie zufrieden ist man. Das heißt, dass das Kleidungsstück, das am nächsten genderfluid ist, ist das, was maßgeschneidert wird.
Ne? Da kämen wir dann wieder fast schon zurück.
Genau.
Also das habe ich sowieso ganz oft das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das als Expertin bestätigen kannst, dass manche Dinge sich rückentwickeln, weil viele Leute sagen, ich möchte nicht mehr in Konfektion denken, weil ich habe nun mal eine 34er Taille, aber eine 40er Hüfte oder so, sondern ich will eigentlich dahin zurück, aber es ist vom Preis her total schwierig, von der Preisgestaltung, weil das heutzutage, ich meine, wir alle wissen, maßgeschneiderter Anzug, was das kostet. Wie kann man das erreichen?
Ja, man muss sagen, also klar, ein maßgeschneiderter Anzug, der ist teuer, aber es liegt auch daran, dass Herrenmaßschneiderei auch einfach die komplizierteste ist. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, daran zu gehen, und es gibt auch einige Designer in Berlin, ne? Kann man ein paar Namen nennen, also SF1OG arbeitet sehr stark daran, Haderlums arbeiten sehr stark daran, Judith Bondi versucht mehr im digitalen Bereich, mehr On-Demand zu produzieren, das heißt, man kann da auch verschiedene Sachen in Zukunft hoffentlich dann angeben, das heißt, deine Überlänge an Ärmeln, die du bräuchtest, würdest du vielleicht automatisch kriegen können zum selben Preis, müsstest aber dafür vielleicht eine Woche länger warten, aber das ist der Preis dann schon wieder, das ist total in Ordnung. So, und es gibt Optionen, man muss aber mehr Inklusivität für die Menschen in die Mode schaffen, damit sie auch sehen, dass es Möglichkeiten gibt.
Was sind so eure Ziele, würdest du sagen? Ich finde das alles, was du gerade sagst, total nachvollziehbar. Gerade das Beispiel mit den Ärmeln nochmal, wenn ich dann nämlich den Ärmel nochmal vielleicht zum Schneider oder zur Schneiderin geben würde, dann müsste ich ja auch nochmal länger warten, um das vielleicht anzupassen oder so. Und ich glaube, ganz viele Menschen wären auch total bereit, diesen Schritt zu gehen. Und ich finde es auch total wichtig, dass da mehr darauf hingewiesen wird und dass Leute einfach bewusster auch konsumieren. Aber manchmal hat man das Gefühl, man tritt noch so ein bisschen auf der Stelle. Was versucht ihr aktuell, um das noch so ein bisschen mehr an die Menschen ranzutragen?
Ja, also wir sehen uns ja als Space für Empowering. Das bedeutet, wir sind zum einen dafür da, dass Reichweite passiert und aber auch Verständlichkeit mehr für den Endkonsumenten auch da ist. Weil letzten Endes ist es der Mensch, der nicht in der Mode steckt, der vielleicht auch abgeholt werden muss. So, weil es ist schön, ein Gespräch mit dir heute zu führen, aber ich fände es viel schöner, mit Menschen ein Gespräch öfter führen zu können, die vielleicht nicht ganz so involviert sind und danach aber sagen können, oh, ich hatte einen Aha-Moment. Mhm. So, das ist vielleicht mein neuer Lieblingsdesigner. Da würde ich jetzt gerne in Zukunft immer einkaufen. Das bedeutet, das wichtigste Ziel der Platte ist tatsächlich mehr Awareness für alle Berliner Modeschaffenden tatsächlich zu schaffen. Und das machen wir durch Events, das machen wir durch, dass wir einfach da sind und man uns jeden Tag besuchen kann. Das machen wir dadurch, dass wir eben auch in Radiosendern eher greifbar und zu hören sind. Also wir versuchen, Nahbarkeit zu schaffen, damit sich Menschen mit Mode wieder besser verbunden fühlen.
Du hast auch gerade noch mal ganz kurz das Thema Reichweite angesprochen. Nun leben wir in einer Welt von Influencern, Creatern, YouTubern, TikTokern und Co. Und es ist ja nicht selten der Fall, dass Leute etwas tragen und viele Menschen, die diesen Menschen folgen, dann fragen, hey, wo hast du das her? Und natürlich ist es dann so, dass die Fast-Fashion-Giganten dieser Welt für 11 Euro ein Kleid produzieren und man den Link da reinsetzt und alle wollen das irgendwie nachkaufen, was natürlich wiederum schwierig zu gestalten wäre, wenn man sagt, ich habe jetzt ein Einzelstück von dem Designer und Leute, sorry, kann ich euch nicht verlinken, weil das gibt es vielleicht nur einmal.
Kann ich so ehrlicherweise nicht bestätigen und wir bieten tatsächlich da auch eine schöne Lösung jetzt auch zur Fashion Week an, weil wir tatsächlich mit der Messe Premium und der SIEG zusammenarbeiten und da tatsächlich in der ganzen Halle Designer, Brands mit Content-Creatern zusammenbringen. Das heißt, sowohl die Großen haben dann da junge Menschen, die als Influencer eben arbeiten, aber auch die Designer, die sind total gefragt. Und wenn es nur einmal da ist, gut, dann ist es danach halt weg, aber es gibt ja dann was Neues, anderes, Schönes, was man dann haben kann. Oder es wird für dich dann extra angefertigt in deiner Größe. Das bedeutet, Influencer funktionieren nicht nur mit Fast Fashion. Influencer funktionieren auch hervorragend mit Handcrafted On-Demand-Produktion. Vielleicht sogar noch besser, weil das Gefühl dann natürlich, wenn man dann ins Atelier geht, nachdem man es auf einem Influencer gesehen hat und es wird dann auf dich abgestimmt, das ist ja noch viel besser als dann in einer Tüte und als 2 Millionstes T-Shirt oder
absolut.
So.
Voll gut, dass du das sagst, auch gerade mit den Influencern. Ich hoffe, ganz, ganz viele hören jetzt gerade zu und denken sich, ach, da schaue ich doch direkt mal vorbei. Wir haben ja gerade auch Fashion Week und zur Fashion Week selber sind natürlich auch mal super viele Leute in Berlin, die eigentlich nicht hierher kommen, die Mode interessiert sind. Was kannst du vielleicht noch für ein paar Tipps und Tricks gerade an die Hand geben, wo man jetzt vielleicht noch hingehen kann während der großen Modewoche?
Ja, also es gibt auf jeden Fall jede Menge kleiner Veranstaltungen, die im Rahmen des Studio-to-Retail-Programms, so nennt sich das, tatsächlich stattfinden. Da kann man in Ateliers, in kleineren Concept-Stores was erleben. Und das geht wirklich die gesamte Woche über, wenn nicht sogar ein bisschen länger. Dann gibt es unter anderem eine wunderschöne Ausstellung von Forn und Fashion for Good. Da geht es um Nachhaltigkeit. Die kann man sich im Bikini angucken. Und last but not least kann man uns besuchen kommen, nämlich bei Platte Raves the Ground. Und das ist dann im Rahmen von Premium und Sieg und da kann man uns auch jederzeit besuchen kommen.
Cool, erstmal danke für die Tipps. Ich glaube, dass da ganz viele Leute vorbeischauen werden. Vielleicht sehen wir uns auch nochmal in den nächsten Tagen. Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja auch noch so den einen oder anderen kleinen Hinweis gerade bekommen, wo ich bestimmt nochmal drüber nachdenken werde. Und sollte euch, die ihr uns gerade so fleißig zugehört habt, der Podcast gefallen haben, ihr den genauso spannend gefunden haben, dann gebt uns gerne 5 Sterne, schreibt uns eure Fragen, eure Anregungen, eure Kritik. Gerne auch einfach eine E-Mail an info@wir.berlin. Oder ihr könnt auch für weitere Inspirationen, wo wir gerade das Thema Social Media hatten, gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen, auch unter Wir Berlin. Von meiner Stelle war es das erstmal für heute. Danke dir. Und ich sage tschüss, bis bald und lasst es euch gut gehen.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.